Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen an diesem zweiten Adventssonntag, und zwar mit dem Wort zum Tag. Das steht im Psalm 86, Vers 11, einem Psalm von David. Und heute Morgen im ERF hieß es, das war für David ein Ankerplatz für sein Herz. Und dieser Ausdruck hat mir so gefallen. Aber jetzt dieses Wort, Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will leben in deiner Wahrheit. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dich und deinen Namen zu fürchten. Ja, das wäre ganz wichtig, nur dieses eine Verlangen. Ich möchte jetzt zu Anfang noch einige Abkündigungen sagen, damit wir das weghaben. Eine herzliche Einladung zur Weihnachtsbibelstunde am nächsten Sonntag. Diese Bibelstunde nächsten Sonntag ist dann zugleich die letzte in diesem Jahr. Und so Gott will, findet dann am 16.01., am 16. Januar, die erste Bibelstunde im neuen Jahr in der evangelischen Kirche in Eitlingen statt. Sie sehen hier draußen schon manche Veränderungen, und wir müssen hier diesen Saal sanieren. Und darum, in der evangelischen Kirche am Ausgang finden Sie kleine Handzettel und auch Flyer für das Jahrestreffen am 6. Januar. Nächsten Sonntag findet hier im Zelthaus-Foyer vor und nach der Bibelstunde eine Aquarellbilderausstellung von Schwester Dorothee Jahn statt. Diese Bilder kann man gleich vor Ort. Ist gekancelt?
Ach,
hat man mir nicht gesagt. Ja, ist schon gut. Also, aber die Bibelstunde am Sonntag findet auf jeden Fall statt. Und sollten Sie im November oder Dezember Geburtstag gehabt haben oder noch haben, dürfen Sie sich nachher bei Schwester Brigitte einen kleinen Gruß mitnehmen. So, und jetzt wollen wir richtig beginnen. Miteinander beten. Herr Jesus, wir sind so froh, dass du gekommen bist in diese Welt voller Dunkelheit, dass du Antwort hast auf unsere Fragen und dass du der Letzte, das Ziel bist und nicht unsere Nöte und unsere Schwierigkeiten und unser Chaos. Wir wollen dir so danken für deine Gegenwart, auch jetzt. Und wir bitten dich so, dass du mit uns redest, du alles Hindernde wegnimmst. Rede du, Herr, und segne uns. Amen. In Halle an der Saale gibt es einen Brunnen. Und dieser Brunnen stellt einen Müllerburschen mit einem Esel dar. Dieser ist mit Mehlsäcken beladen. Eigentlich nichts Besonderes. Aber diese beiden gehen auf Rosen. Das ist das Überraschende. Wenn man nach der Bedeutung fragt, bekommt man eine Geschichte zu hören, die tatsächlich einmal in Halle im 10. Jahrhundert nach Christus passiert sein soll. Kaiser Otto I. kündigte seinen Besuch an. Die Einwohner schmückten die Häuser, hängten Fahnen aus, streuten Rosen auf die Straße, um den hohen Gast gebührend zu empfangen. Und dann warteten sie geduldig entlang der Wege auf dem Marktplatz. Endlich sahen sie in der Ferne etwas kommen. Das musste der Kaiser sein. Sie glaubten auch schon, sein Reittier zu erkennen. Aber dann wurden ihre Gesichter lang und länger, denn der, dem sie solch einen festlichen Empfang bereiteten, war eben ein Müllerbursche, der seinen Esel vor sich hertrieb. Und der Kaiser? Er hatte sich vermutlich wegen des damaligen Hochwassers einen anderen Weg durch Halle gesucht und war sehr verwundert, dass ihn augenscheinlich niemand sehen wollte. Schließlich jubelten die Hallenser dem Müllersburschen zu. Der Eselsbrunnen wurde in Gedenken an diese Geschichte auf dem alten Markt errichtet. Sein heutiges Erscheinungsbild trägt er seit 1913 und es wurde inzwischen mehrmals renoviert und saniert. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Wir leben in der Adventszeit. Heute ist der zweite Advent. Und vielleicht haben Sie zu Hause, oh vielen Dank, vielleicht haben Sie zu Hause auch schon einen Adventskranz, an dem Sie heute Morgen die zweite Kerze angezündet haben. Wir haben die Häuser geschmückt, vielleicht die Weihnachtsbäckerei abgeschlossen. Gespannte Erwartung und Vorfreude erfüllt uns. Bald ist Weihnachten. Advent heißt Ankunft. Ankunft und Erwartung lassen sich kaum trennen. Sie bedingen einander. Wer jemanden erwartet, rechnet ganz fest damit, dass der andere kommt. Wen erwarten wir? Nicht den Kaiser, schon gar nicht einen Müllerburschen und auch nicht irgendeinen anderen selbsternannten Helfer, der die Menschheit retten könnte in dieser bedrängenden Zeit. Antwort gibt uns der Wochenspruch für die erste Adventswoche. Der lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Na, unsere Technik will nicht so recht. So sah es der Prophet Zacharja im Alten Testament. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Vor circa 2000 Jahren ist er gekommen in unsere Dunkelheit, in unser Chaos. Und als Erkennungszeichen bekamen die Hirten von dem Engel auf dem Feld von Bethlehem diese Worte: Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. König und jetzt ein Kind. C.S. Lewis sagte einmal: Gottes Sohn wurde aus Liebe zu seinem himmlischen Vater ein Menschensohn, damit wir Menschenkinder Gotteskinder werden können. Er kam, um unsere Schuldfrage zu lösen, um uns gerecht, recht vor Gott zu machen. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und dann ging er zu seinem Vater und er sitzt dort zur Rechten Gottes. Und der Apostel Paulus beschrieb dieses Geschehen an die Philipper folgendermaßen: Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, ein Mensch zu sein, Gott gleich zu sein, Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und sah, und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und auf Patmos, dieser Insel Patmos, wohin Johannes verbannt wurde, wurde ihm dreimal etwas gezeigt über Jesus Christus. Jesus, Herr über die Herrscher der Erde. Jesus, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und Jesus mit dem Namen König der Könige und Herr der Herren. Ihn erwarten wir. Er ist es, der da kommen soll. Aber wie bereiten wir uns darauf vor? Und Paul Gerhardt sagt es in seinem Adventslied: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Schwester Renate hat es vorhin schon einmal angespielt. Wie soll ich dich empfangen? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Und Valentin Thilo, der im gleichen Jahr wie Paul Gerhardt geboren wurde, nämlich 1607, aber in Königsberg, bewegte auch diese Frage und er versucht, uns Antwort darauf zu geben. Valentin Thilo gehörte dem Königsberger Dichterbund an und wurde Professor der Beredsamkeit. Der größte Teil seines Lebens fiel in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er dichtete ein uns sehr bekanntes, aber auch ernstes Adventslied. Dieses Lied müssen wir im Zusammenhang mit dem Tod seiner Schwester Justina sehen. Sie starb 1639 an der Pest. Von ihr ist überliefert, dass sie als Braut dem himmlischen Bräutigam begegnen wollte. Darum bat sie ihre Angehörigen, ihr Sterbebett mit Blumen zu schmücken und ihr einen Kranz auf den Kopf zu setzen. Diese Art, sich auf Sterben und Tod vorzubereiten, hat auf den Bruder und Dichter einen so großen Eindruck gemacht, dass er sich selbst von da an bewusst auf seinen Tod, das heißt auf die Begegnung mit Christus, vorbereitete. Und so drückt es Valentin Thilo in seinem Lied aus: Der himmlische Herr kommt und will bei mir einkehren. Dazu muss ich mich vorbereiten. Wie? Die Wohnung putzen und schmücken, Brötle oder Plätzchen backen? Seine Antwort war: Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Mein Herz bestellen, vorbereiten, das erinnert an das Feld bestellen, wie es ein Bauer auf seinem Land tut. Pflügen und umpflügen, Unkraut, Disteln, Steine müssen hinaus. Und wie schnell wuchert in unserem Herzen das Unkraut der Ich-Bezogenheit, des Egoismus, die Disteln des Stolzes, die Steine des Geizes, das Unkraut der Ungeduld und der Lieblosigkeit. Und noch mehr kann man auf unserem Herzensboden finden. Diese Dinge müssen hinausgetan werden, damit der Boden vorbereitet ist für neues Saatgut. Und umpflügen ist keine einmalige Angelegenheit. Das macht Valentin Thilo auch in der zweiten Strophe seines Liedes deutlich. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig. Lasst alles, was er hasst. In Erwartung leben. Es sagte mal jemand, Advent ist eine Anfrage. Komme demnächst. Empfängst du mich? Dein Gott. Valentin Thilo sagt, den großen Gast erwarten. Er kommt, damit die totgeweihte, dunkle Welt zum Licht, zum Leben findet. Ich erwarte ihn, stelle mich auf ihn ein. Darum lasse ich jetzt schon das, was er hasst. So sagt Valentin Thilo. Er, der große Herr, soll sich wohlfühlen bei mir. Darum ist mein Leben auf ihn ausgerichtet. Und in der dritten Strophe beschreibt er, an was für Herzen er Freude hat. Ein Herz, das Demut liebet. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten. Das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Er, der große Gast, ist zugleich der große Gastgeber, denn letztlich kann nur er uns so bereiten, dass wir ihn recht empfangen. Tja, und wenn alles bereit ist, dann kommt das Leichteste und Schwerste. Warten. Aber warten in freudiger Gewissheit. Und so lautet der Wochenspruch für diesen zweiten Advent: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Roland Werner schrieb dazu, diese mutmachende Aufforderung von Jesus an seine Nachfolger ist heute genauso aktuell wie damals. Christen sind keine Schwarzseher, aber auch keine rosarote Brillenträger. Christen sind Aufseher, Menschen, die aufschauen zu Jesus und gleichzeitig die Welt nicht aus dem Blick verlieren. Realistisch und zugleich barmherzig sehen sie auf die Menschen mit ihrer Ratlosigkeit und ihren Nöten. Und wir heben unseren Blick auf die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, auf Gott und seine Möglichkeiten, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, Auferstandenen und Wiederkommenden. Nach vorne, nach oben schauen in gespannter Erwartung. Nicht die Katastrophe ist das Ziel Gottes mit seiner Menschenwelt, sondern die Erlösung. Der Erlöser kommt, er, Jesus Christus. Er erlöst, er löst diese geschundene, ausgebeutete Schöpfung. Ja, Paulus spricht davon, dass die gesamte Schöpfung sehnsüchtig wartet auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig. Und Heiko Krämer sagte dazu: Die ganze belebte und beseelte Schöpfung, die Kreatur, lebt in einer Vorahnung dieser die Welt vollendenden Offenbarung. Diese Vorahnung ist eine gespannte Erwartung. Ja, wörtlich heißt es sogar, in völliger Anspannung erwarten. Sie durchzieht die ganze Schöpfung. Die Schöpfung hat in sich selbst keine Hoffnung. Ihre Hoffnung ist die Teilhabe an der Erneuerung, an den Kindern Gottes, die dann vollzogen wird. Christen stehen in der Gewissheit der Erwartung der Herrlichkeit. Und sie hat in ihrer Enthüllung eine kosmische Weite, so sagt Heiko Krämer. Das fand ich enorm. Wir vergessen das so oft. Eine kosmische Weite wird kommen. Und die gesamte Kreatur wird dann befreit, erlöst, herausgerissen werden aus der Sklaverei der verderbenden Vergänglichkeit, aus dem sinnlosen Kreislauf des Vergehens. So umfassend wird die Neuschöpfung sein. Das wissen nur Bibelleser, andere nicht. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Paulus sah diese Welt unter der großen Hoffnung auf den Erlöser. Und er vergleicht dieses Seufzen und Stöhnen mit der Frau, die in den Wehen liegt. Diesem erlösenden Kommen des Messias geht eine Zeit besonderer Nöte voraus. Jesus selbst lehrt seine Jünger, die ganze in Kriegen, Machtkämpfen, Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben geschüttelte Welt als Welt in den Wehen zu sehen. Wehen tun weh, deshalb das klagende Seufzen. Aber Wehen sind auch Zeichen, dass Neues werden wird. Neues Leben wird unter Seufzen geboren, der Geburt gehen Wehen voraus. Welch ein herrliches, tiefes Bild. So kann man die Welt in ihrer Not mit getrosten Augen sehen. Es sind Wehen des Neuen. Noch weiß die gefallene Schöpfung nicht, was geboren wird, aber sie sehnt sich danach. Es sind Messias-Wehen, so sagen selbst die Juden, die der Vollendung vorausgehen. In diesen Geburtswehen des Neuen seufzt nicht nur die Schöpfung. Auch wir Christen kennen dieses Sehnen und Seufzen nach Vollendung. Aber nicht nur das. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Leibes, unseres Körpers. So schreibt es Paulus im Römerbrief: Wir warten auf die Erlösung des Leibes. Denn erst dann, wenn wir die Vergänglichkeit hinter uns haben, wird für die ganze Schöpfung offenbar, was jetzt noch verborgen ist, die Herrlichkeit das Licht, die Freude Jesu, so sagt es mal Klaus Vollmer. Wir warten auf die volle Kindschaft, wenn wir wie der Sohn, der erhöhte Christus, in ungebrochener Gemeinschaft beim Vater sein werden. Wir sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes, die noch in der Fremde, noch unterwegs, noch auf dem Weg nach Hause, noch nicht in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht sehen. Doch es ist uns zugesagt. Wir leben in der Erwartung der Vollendung des Heils. Die ganze Welt geht auf die Wiederkunft Jesu Christi zu. Der Herr kommt. Das müssen wir unserer aus den Fugen geratenen Welt verkündigen. Jeder soll es wissen. Wer eines Tages den Schlusspunkt setzt. Und wir sind so kühn zu glauben, dass Jesus Christus kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. So warten wir geduldig und stehen voller Vertrauen auf Gottes Kommen in der adventlichen Warteschlange. Das Beste, der Beste kommt noch. So wollen wir unser Herz vorbereiten, in Erwartung leben, mit freudiger Gewissheit warten, bis er kommt. Seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zukunftshoffnung, für diese Gewissheit. Du kommst und du wirst das Sehnen der Schöpfung und unser Sehnen stillen. Du wirst vollenden, was uns jetzt noch manchen Kummer bereitet. Wir wollen dir danken, dass du erlösen wirst. Losmachen von aller Not, von allem Chaos, von allem, was uns umtreibt. Du bist der, der der Sieger ist, der Herr aller Herren, der König aller Könige ist. Wir danken dir. Jetzt möchte ich noch den Segen sprechen. Es segne dich der einzigartige und alleinige Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, der die Macht hat, dich vor jedem Fehltritt zu bewahren und dich ohne Tadel und voller Freude und Jubel vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Sein Angesicht möge über dir leuchten und er gebe dir seinen Frieden. Wir dürfen ja nicht singen.